Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 6. Juni 2021. An einem so schönen Sommerwochenende fällt es ein bisschen schwer, Zeit am Schreibtisch zu verbringen, aber ich tue es trotzdem, weil eben Wein am Sonntag ist und weil ich es letzten Sonntag schon nicht geschafft habe. Heute gibt es was Besonderes aus der Welt der Schaumweine, nämlich ein Rosé von Bruno Poirier aus der Champagne. Habe ich mir heute mal gegönnt. Eigentlich, muss ich gestehen, bin ich nicht unbedingt ein Fan von Rosé-Champagnern, aber es gibt Ausnahmen. Eine davon ist die hier. Und außerdem habe ich sie direkt von Bruno Poirier bekommen, den ich hier und da immer mal wieder treffe. Und das ist ein netter Mensch, ein sehr distinguierter Mensch aus der Champagne, zugewandt und außerdem Besitzer eines Citroën DS Cabrio und das können eigentlich gar keine unsympathischen Menschen sein. Ja, was ich auf den ersten Blick schon mag bei diesem Rosé ist ein Äußeres, also das der Flasche schon, das, obwohl ich auch moderne Etiketten sehr mag, wenn sie gut gemacht sind, sowas schön Klassisches hat. Das ist mal so klassische Champagne. Und ja, die Geschichte von dem Haus ist ganz interessant, weil Bruno Poirier tatsächlich so ein Self-Made-Champagner-Erzeuger ist, der zwar aus der Champagne stammt, also die Familie stammt aus der Champagne, die ist da schon lange alt eingesessen sozusagen, aber er und seine Familie hatten mit der Erzeugung von Champagne überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem hat er selber sich angefangen, früh dafür zu interessieren. Und ist tatsächlich in seinen frühen 20ern, in den Handel mit Trauben eingestiegen. Das ist ja in der Champagne ein altrechtliches Geschäft, denn viele Grundbesitzer in der Champagne sind lediglich Traubenbauern und veräußern diese eben an Champagnererzeuger. Und mittlerweile, früher war das anders, aber mittlerweile bekommen sie dafür ja Höchstpreise, 7 bis 8 Euro pro Kilo. Das ist extrem viel. Als er angefangen hat, in den 70er Jahren war das noch nicht so viel. Aber eben doch so, dass man natürlich gut davon leben konnte. Also er war Courtier, Zwischenhändler und hat in dieser Zeit eben recht schnell mitbekommen, wer wirklich die guten Trauben hat. Und dieses Wissen hat dazu geführt, dass er sich 1981 mit 27 selbstständig gemacht und sein eigenes Champagnerhaus eröffnet hat. Und er ist tatsächlich mit sozusagen bei Null gestartet. Er hatte ein bisschen Geld eben, um sozusagen so ein bisschen in diesen Keller zu investieren. Aber alles andere musste er sozusagen sich Stück für Stück aufbauen. Und bis 1994 hat er ausnahmslos Trauben dazugekauft. Und weil einfach Land in der Champagne zu erwerben, überhaupt daran zu kommen, also es überhaupt mal was gibt, ist schon selten. Und das dann zu erwerben, ist eben wirklich schwierig und teuer. Auch damals noch nicht ganz so schlimm wie heute, aber schon nicht so einfach damals. Naja, und vielleicht einfach, weil er gute Beziehungen hatte und ein angenehmer Mensch ist, hat er irgendwie dann doch so Stück für Stück ab 94, als er sich ein bisschen was zusammengespart hat, dann Parzellen erworben. Und heute hat er 32 Hektar in 15 Gemeinden insgesamt. Und das ist ja schon nicht ohne. Alles, was er selber bewirtschaftet, ist mittlerweile biologisch zertifiziert bewirtschaftet. Ein bisschen was kauft er noch dazu. Das ist teils noch nicht biologisch zertifiziert bewirtschaftet, aber das, was eben hier drin ist jetzt in seinem Rosé. Das ist eine sogenannte Premier Cuvée, weil er ausschließlich Saft aus der ersten Pressung der Premier Thai verwendet. 85% des Weins sind Pinot Noir, 15% Chardonnay. Farblich erinnert das, finde ich, so an diesen Saint-Tropez-Stil, an Provence-Rosé. Und da erzeugt er mittlerweile auch Wein. Das ist, da ist er nicht der Einzige sozusagen, der mit dem Boom des Rosé-Champagners dann auch so ein bisschen in die Provence investiert hat, weil die Provence-Rosé ja auch total in sind. Macht das jetzt auch schon ein bisschen länger. Und auch da entstehen schöne Weine aus einem Weingut, das eben auch seitdem er das übernommen hat, auf biologisch-organische Erzeugung umgeschwenkt hat. Die Frucht hier für diesen Rosé Champagner stammt aus 12 Krühlagen. Der Wein wurde assembliert, also die 85% Pinot Noir und 15% Chardonnay und ein kleiner Anteil ja von rotem Pinot Noir, um die Farbe zu bringen. Und das Ganze kam dann eben für 3 Jahre auf die Hefe, also Sur Latte wurde auf der Hefe ausgebaut, nach der zweiten Gärung in der Flasche. Und im August 2020 degorgiert mit 5,5% Dosage. Das ist 0,5% unter dem, was man als Brut bezeichnen würde. Brut ist ja 6 bis 12 Gramm und das sind 5,5 Gramm. Das ist dann schon extra Brut, also knapp unter Brut. Ja, so wie die Farbe, finde ich, ist auch der Duft sehr fein. Das ist so ein zarter Duft von Blüten. Weiße Blüten, so ein bisschen Orangenblüten, aber auch so ein Hauch von Flieder, finde ich, ist mit dabei. Dann so eine Mischung aus roten Beeren. Ne? Ich finde ganz klar Walderdbeeren, auch so leicht, also so ein ganz leichtes Waldbeerkompott, so als wäre das gerade so ein bisschen angematscht worden. Hört sich immer so komisch an, aber ist eigentlich ja total schön, weil dann so der frische Duft, der ist richtig aus den Walderdbeeren raussteigt. Ja? Himbeeren, finde ich, Berberitzen sind so ein bisschen dabei, also so eine ganz leicht säuerlich-rote Note. So ein bisschen was von Kumkatz, also so was Zitrisches, so was, aber schon was in Richtung Orange und so eine ganz leichte Würze geht. Ja, und dann ist dann so eine ganz feine Brioche dabei. Ne? Also sich vorstellen, Brioche vom Freibäcker Arndt Erbel zum Beispiel oder selbstgemacht, aber von ihm ist auch besonders schön, ganz leicht angetoastet und so ein bisschen Butter drauf gestrichen. Und das hier in diesem Champagner drin, und das ist schon sehr appetitlich, finde ich. Am Gaumen setzt sich die Feinheit fort. Das Mousseux ist fein, so wie der ganze Champagner eben fein wirkt. Der hat eine seidige Textur, ist saftig in so einer leicht zitrisch und beerigen Frucht, die man auch schon in der Nase gespürt hat. Eben, das setzt sich am Gaumen schön fort. Die Säure, finde ich, wirkt reif, aber lebendig. Das ist das ist jetzt keine Cote Blanc Säure, ja, das ist jetzt nicht die Lasersäure, aber es ist eine schöne, lebendige Säure und es passt einfach total gut zu dieser ganz feinen Süße, die der Champagner hat und zu dieser fast cremigen Frucht, ja. Und dann eben diese lebendige Säure dabei, die eben nicht den riesen Punch an den Gaumen bringt, aber die für Frische und Lebendigkeit sorgt, und das ist insgesamt sehr nobel, eigentlich sehr elegant. Ja, auch das erinnert mich wieder so ein bisschen an Provence-Stil, hat aber dann noch so das Zusätzliche an Kreide und Kalk irgendwie mit drin. Ja, diese kreidige Komponente ist schon mit drin. Und was mir auch wirklich sehr gut gefällt, ist das Herbe, was der noch hat. Ja, also auf der einen Seite eben diese Eleganz, dieses Brioche, dieses Hefige, dieses etwas Cremige. Und dann kommt zum Schluss neben diesem kalkig-kreidigen eben auch noch eine herbpikante Note. Ja, also wie so ein bisschen von Zitronenschalen, Grapefruitschalen irgendwie. Ja, also das kommt noch mit rein und ergänzt das Ganze. Schön frisch, schön lebendig und schon was man wirklich einfach genießen kann und was aber auch wirklich Lust auf den nächsten Schluck macht. Das ist ein starker Rosé-Champagner, finde ich. Also ich frage mich schon häufiger sozusagen, was der Mehrwert ist bei Rosé-Champagnern, das bisschen Rotbeerige oder so. Aber ich finde, dass das hier ein sehr schön eigenständiger Stil ist, den Bruno Paillard hier pflegt. Und dann lohnt sich das schon. Dann ist es schon echt eine schöne Sache. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hoffe, ihr habt auch was Gutes im Glas. Und bis demnächst. Tschüss.